Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski.
Gespräche mit Expertinnen und Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 18.
Wie kommt Neues in die Welt? Kreativität gilt als eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen brauchen, um die heutigen globalen Probleme zu lösen. In der Antike wurde Kreativität als ein Geschenk der Götter aufgefasst und Aristoteles beschrieb kreative Menschen als Götterboten, die von einem Schuss der Verrücktheit gekennzeichnet sind. Die moderne Psychologie beendete die Vorstellung der quasi magischen Kraft, die einer kleinen Elite vorbehalten ist. Zum ersten Mal wurde Kreativität im Jahr 1950 von J.P. Guilford als psychologischer Begriff verwendet und als Fähigkeit, offen, unsystematisch und spielerisch an Probleme heranzugehen. Obwohl die Förderung von Kreativität an vielen Stellen schulischer Lehrpläne auftaucht, werfen Kritiker der Schule vor, Kreativität eher zu unterdrücken als zu fördern. Aber was genau ist Kreativität? Wie entsteht sie und was können Schulen zu ihrer Förderung beitragen? Darum geht es in dieser Folge. Zu Gast ist Dr. Joachim Funke, Professor für Allgemeine und Theoretische Psychologie am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg. Seine primären Forschungsinteressen liegen im Bereich von Denken, Problemlösen und Kreativität.
Ich freue mich sehr, Herrn Professor Joachim Funke zu begrüßen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich bin auch gespannt und es geht um das Thema Kreativität. Vielleicht könnten Sie erklären, was ist Kreativität genau und wozu braucht man sie?
Ja, Kreativität brauchen wir, um Neues in die Welt zu bekommen. Und die brauchen wir vor allem zur Lösung von Problemen. Ich bin ja im Grunde meines Herzens gar kein Kreativitäts-, sondern eigentlich Problemlöseforscher. Weil die Welt ist voller Probleme und wir haben große gesellschaftliche Herausforderungen vor uns, von denen wir noch gar nicht genau wissen, wie wir die bewältigen. Wir hoffen auf kreative Ideen und das ist eine Hoffnung auf die Zukunft, die uns viel Unsicherheitsbewältigung verlangt, weil wir nicht wissen, wie die Zukunft in 10 Jahren, in 20, in 50 Jahren aussehen wird. Aber genau mit diesen Dingen müssen wir uns heute schon beschäftigen, wenn wir unseren Kindern eine lebenswerte Umwelt hinterlassen wollen. Ja, das ist ein Riesenproblem, für das wir Kreativität brauchen. Was ist Kreativität? Nun, das ist das Erzeugen von neuen Lösungsvorschlägen. Und diese Lösungsvorschläge kommen aus allen möglichen Bereichen. Wir werden das gleich sicher noch ein bisschen vertiefen. Woher kommt eigentlich das Neue? Das ist ja eines der größten Rätsel der Menschheit. Haben wir nicht immer nur das Alte in neuem Gewand? Das ist ja genau die Frage. Wo kommt das Neue eigentlich her? Und gibt es überhaupt Neues? Oder ist nicht alles schon irgendwann mal gesagt worden? Haben wir nicht eigentlich schon alle Antworten gehört? Und müssen sie nur immer neu sortieren?
Wenn Sie von neuem Sortieren sprechen, dann kommt mir die Unterscheidung des Psychologen J.P. Guilford in den Sinn, der erstmals in den 1950er, 60er Jahren konvergentes von divergentem Denken unterschieden hat. Könnten Sie vielleicht erläutern, was diese Unterscheidung mit dem Begriff der Kreativität zu tun hat?
Ja, Guilford war einer der Pioniere der Kreativitätsforschung. Er hat eigentlich in den 50er Jahren das Thema überhaupt in der Psychologie bekannt gemacht und dafür geworben, dass man sich damit beschäftigt. Ob die beiden Arten des Denkens, die Sie angesprochen haben, konvergentes und divergentes Denken, die beiden einzigen Arten des Denkens sind, das will ich gar nicht beantworten, aber ich kann sagen, was sich hinter diesen zwei Begriffen verbirgt. Gemeint ist damit eine Dichotomie zwischen einer Art des Denkens, die sich fokussiert, konvergent, auf einen Punkt hin ausgerichtet ist. Wenn ich beispielsweise an einem ganz konkreten Problem herumbastle, dann bin ich konvergent dabei, meinen Fokus der Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu richten. Beim divergenten Denken mache ich die Fenster weit auf und schaue mir alles an, was draußen auf der Straße so zu sehen ist, und lasse mich inspirieren, hoffe, dass irgend vielleicht eine Anregung dadurch entsteht. Divergentes Denken, das hat Gilford gesagt, ist eigentlich der Schlüssel zur Kreativität. Wir müssen uns beeinflussen lassen von zufälligen Dingen, die von außen an uns herangetragen werden. Das offene Fenster ist dafür, finde ich, eine schöne Metapher. Der Fokus, den ich bei bestimmten Problemen auf den Punkt, um den es geht, richte, das ist das konvergente Denken. Wir brauchen beide Arten, und ich glaube, die Kunst menschlichen Lebens besteht darin, eine adäquate Mischung von konvergentem und divergentem Denken zu erreichen. Wir können nicht immer nur im Fenster liegen und schauen, was draußen passiert. Ab und zu müssen wir uns auch mal fokussieren und die Probleme in die Hand nehmen und Lösungen entwickeln. Aber wir brauchen beides. Ja, das finde ich ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus Gilfords Empfehlung, sich mit divergentem und konvergentem Denken zu beschäftigen.
Bleiben wir doch kurz noch bei der frühen Kreativitätsforschung. Es ging lange darum, um die Frage, was kreative Persönlichkeiten ausmacht und wie sich kreative Menschen von der Mehrheit der normalen Menschen unterscheiden. Ist Kreativität tatsächlich eine seltene Disposition oder kann man sie auch erlernen bzw. trainieren?
Ja, weil es ist natürlich eine ganz alte Tradition, die wir eigentlich von den Romantikern im 17. Jahrhundert auf den Weg bekommen haben, dass es so etwas wie Genies gibt. Der Geniekult, der damals entstand, boah, da gibt's ein paar super kreative Menschen. Das war damals in Unwissenheit der Tatsache, dass wir heute eigentlich der Meinung sind, in jedem von uns stecken kreative Potenziale. Bei vielen sind die kreativen Pflänzchen vielleicht verdorrt und müssen mühsam wieder belebt werden. Aber prinzipiell könnte auch jemand, der sich für ganz unkreativ hält, plötzlich kreative Seiten entfalten. Also wir würden sagen, das ist trainierbar, da kann man was machen. Das ist nicht etwas, womit ich zur Bahre getragen werden muss, sondern ich kann auch Kreativität im Laufe meines Lebens verlieren. Natürlich kann auch das passieren, dass ich in Routinen erstarre. In der Schule passiert das ja, darüber werden wir noch reden, dass man Kreativität häufig, die am Anfang vorhanden ist, erstickt und vielleicht zum Absterben bringt. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie können wir Kreativität beleben, im Zweifel auch wiederbeleben, da wo es vielleicht um abgestorbene Pflänzchen geht.
Ich würde behaupten, es ranken sich um das Thema Kreativität auch einige Mythen. Matthias Benedek und Kollegen haben in ihrem Artikel Creativity Myths die am weitesten verbreiteten Mythen zusammengefasst. Und ich würde sehr gerne drei davon herausgreifen und Sie bitten, zu jedem kurz Stellung zu nehmen. Mythos 1 wäre, Kinder sind kreativer als Erwachsene.
Dieser Mythos, dass Kinder kreativer als Erwachsene sind, der ist leider doch sehr verbreitet und in der Hälfte der Befragten, jetzt auch nicht bei 100% aller Befragten, aber er ist verbreitet und trägt deswegen zu Recht den Titel Mythos. Natürlich sieht es auf den ersten Blick so aus, dass Kinder, weil sie einfach naiv und unbefangen an Sachen herangehen, neue Ideen haben und Erwachsene vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, weil wir stärker wissen, was eigentlich alles schon erfunden wurde und wir uns nicht mehr für die neunmal klugen Weltretter halten. Das ist sicher ein wichtiger Unterschied. Kindliche Kreativität ist aber auch auf den zweiten Blick sehr naiv. Also da muss man ganz genau hinschauen. Die Kinder wissen ja noch nicht, wenn sie einen Baum malen, wie Bäume in der Kunstgeschichte beispielsweise gemalt wurden, was es alles für verschiedene Möglichkeiten gibt. Die sind auf einem relativ niedrigen Niveau der Kreativität. Wir unterscheiden in der Kreativitätsforschung, ich erlaube mir diesen kleinen Exkurs, zwischen Big C, dem großen C, der großen Creativity, und Little C, der kleinen Kreativität. Die kleine Kreativität wird zum Beispiel gefordert, wenn ein Kind einen Baum malen soll. Das ist nicht weltbewegend. Das werden wir nicht im Museum aufhängen. Das berührt nicht viele Menschen. Die Eltern werden begeistert sein und sagen, schau mal, mein Kind hat den ersten Baum gemalt. Großartig. Das ist eine tolle Leistung. Die soll man auch anerkennen, aber die ist nicht weltbewegend. Und Big C, die große Kreativität, das ist das, worüber wir meist sprechen, wenn wir an Kreativität denken. Das, was andere Menschen auch bewegt, was die Welt im Zweifel bewegt. Die Erfindung der Solarzelle. Großartig, ja, dass wir auf die Art und Weise von unseren natürlichen Ressourcen profitieren können und nicht auf die beschränkten Ressourcen unserer Erde zurückgreifen müssen. Das ist Big C im Unterschied zu Little C. Und es gibt von Kindern nichts an Erfindungen, was die Welt bisher bewegt hätte. Von daher sieht man auch, das ist ein Mythos, den man dekonstruieren muss, völlig richtig.
Mythos 2. Kreatives Denken spielt sich überwiegend in der rechten Gehirnhälfte ab.
Ja, da sprechen Sie den Falschen an. Ich bin Globalist und nicht Lokalist. Es gibt in der Psychologie Forscher, die sagen, wir müssen einzelne Hirnareale ausfindig machen. Tatsächlich sind bei bestimmten Aktivitäten einzelne Hirnareale stärker aktiviert als andere. Aber das heißt nicht, dass der Rest des Gehirns dafür nicht zuständig wäre. Wir brauchen das gesamte Gehirn, um kreativ zu sein. Und von daher eine Beschränkung auf die rechte Hirnhälfte fände ich unsinnig. Warum? Ja, also meine Antwort darauf, das ist ein Mythos, den wir einfach nicht bestätigt sehen, weil beim kreativen Denken der gesamte Kopf gefordert wird.
Nummer 3. Kreativität schlägt ein wie ein Blitz.
Ja, das ist auch so ein wunderbarer Mythos. Der hat so ein bisschen mit dem Genie-Konzept zu tun. Und wenn wir uns einen Blitz genau anschauen, der kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Hier in Heidelberg scheint bei mir gerade die Sonne. Ein Blitz ist ganz unwahrscheinlich. Der Blitz braucht Vorbedingungen. Und wir werden das hinterher sehen. Kreativität braucht natürlich auch Vorbedingungen. Und was so aussieht wie ein urplötzlich aus dem Nichts kommender Blitz, hat in Wirklichkeit eine lange Vorlaufzeit. Von daher ist die Blitzmetapher auch das Bild eines Mythos, dem das Hintergrundwissen einfach fehlt.
Es gibt ein sehr bekanntes Video des Autors und Gesellschaftsberaters Sir Ken Robinson, das große Aufmerksamkeit erfahren hat. Und in diesem Video stellt Robinson die These auf, dass unser industriell geprägtes Schulsystem der Kreativität von Schülerinnen und Schülern eher entgegensteht, diese blockiert und regelrecht abtötet. Ein ziemlich vernichtendes Urteil, und meine Frage, teilen Sie diese Auffassung?
Ich habe mir das Video daraufhin natürlich gleich angeguckt. Ich habe schon andere Videos von ihm gesehen, aber das ist ein hervorragendes. Und ich war tief beeindruckt, mit welchem Humor, mit welcher Lässigkeit er diese Fundamentalkritik vorträgt. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und trotzdem steckt in seiner Botschaft etwas Wichtiges drin. Wir müssen darüber nachdenken, ob unser Schulsystem nicht viel zu sehr auf akademische Fähigkeiten ausgerichtet ist. Das ist ja seine Hauptkritik. Wir kümmern uns immer nur um den Kopf, um das, was im Kopf passiert. Und der Mensch hat natürlich auch einen Körper. Und natürlich ist auch Tanzen eine Tätigkeit, in der man kreative Leistungen, auch für die Menschheit beglückende Tätigkeiten ausüben kann. Und nicht nur das auswendig Lernen von Gedichten, das Sprechen von Sprachen, das Rechnen können und Lesen und Schreiben können. Das sind natürlich fundamentale Fähigkeiten. Die müssen wir in der Schule unterrichten. Da habe ich keine Frage, keinen Zweifel dran. Aber sein Punkt ist ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Zukunft ganz schwer vorhersagbar ist. Er sagt, wenn wir jetzt die 5-Jährigen oder 6-Jährigen in die Schule bringen, die müssen die nächsten 50 Jahre damit eigentlich klarkommen. Und wie die Welt in diesen 50 Jahren für die Kinder aussehen wird, kann niemand guten Gewissens vorhersagen. Die kann sich radikal ändern. Wir haben selbst in unserer Lebensspanne ja schon viele radikale Wechsel miterlebt. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Das ist, finde ich, eine ganz gute Frage, die er stellt. Und er sagt, wir müssen in der Schule eigentlich die Kinder darauf vorbereiten, Fehler zu machen. Weil wir werden bestimmt Fehler machen. Und der Gedanke einer fehlerfreien Schüleraktivität, Schüler dürfen keine Fehler machen, ja, das ist vielleicht schon ein Fundamentalpunkt, den er anspricht. Und der hat mir gut gefallen, weil ich glaube, wir achten darauf, mach es richtig. Und du kriegst eine 5, wenn du es falsch machst. Vielleicht steckt in dem Fehler ja doch was drin. Und wir lernen aus Fehlern, das wissen wir auch. Von daher sollten wir Fehler nicht so negativ sehen, sondern Fehler als Chancen betrachten. Das wird ja auch in Unternehmen, im Betrieb später wichtig, weil auch in den Unternehmen Fehler eher totgeschwiegen werden, als dass man versucht, den Fehler des Monats stark zu machen und am Fehler des Monats vielleicht zu lernen und zu sagen, den wollen wir nicht noch einmal machen. Also von daher, ich fand Robinson erfrischend. Er ist sehr extrem in seinem Votum. Aber es steckt ein Körnchen Wahrheit drin, was ich teile. Und ich empfehle jedem, sich dieses kurze 15 Minuten TED-Video anzuschauen. Das ist wirklich auffrischend und zum Nachdenken anregend. Von daher empfehle ich das. Das stellt ja die Fundamentalfrage, was soll Bildung überhaupt in unserer Zeit? Brauchen wir überhaupt Bildung? Und vor allem diese akademische Bildung. Er kritisiert ja auch den Intelligenzbegriff, der dahinter steckt. Dass Intelligenz vor allem an den kognitiven Fähigkeiten, an den Kopffähigkeiten festgemacht wird. Und unser Kopf hat eben noch einen Körper unter sich, der nicht nur zum Tragen des Kopfes dient, sondern der auch noch andere Funktionen erfüllt. Und wir müssen den gesamten Menschen, embodied cognition, sagen wir heute in der Psychologie, müssen wir berücksichtigen.
Sie sprechen die Fehlerkultur an und das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Viele innovative Firmen setzen ja gezielt auf ein Creative Environment. Und wie könnte aus Ihrer Sicht eine Lernumgebung aussehen, die kreativitätsfördernd ist?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, wir sehen es ja auch an den Firmen. Die sind selbst auf der Suche danach, wie können sie ihre Umgebung kreativer gestalten. Und das ist verdammt schwer. Wir sind natürlich in einem Spagat. Auf der einen Seite brauchen wir Routine, die macht den Alltag leichter. Wir brauchen Standardverfahren, mit denen wir vertraut sind. Und die uns helfen, den Alltag überhaupt zu bewältigen. Wenn wir anfangen, die Umwelt um uns herum unberechenbarer, unvorhersehbarer zu machen, machen wir uns das Leben schwerer. Und natürlich ist eine typische Empfehlung zum Beispiel, man soll jeden Morgen einen anderen Weg zur Arbeit wählen. Sagen Sie das mal einem Schüler, er soll jeden Morgen einen anderen Weg zur Schule wählen. Ich glaube, das ist unsinnig. Und ob der Nutzen, der daraus resultiert, wirklich im Verhältnis steht zum Gewinn, das wage ich ein bisschen zu hinterfragen. Auf jeden Fall können wir Schule bunter machen. Das glaube ich schon. Ich sehe viele Schulgebäude, die mich abtönen und wo ich denke, Mann, da möchte ich nicht 6 oder 8 Stunden drin verbringen. Die sind wirklich unromantisch, unaufregend und da könnte ich mir ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Farbe vorstellen. Das wäre zum Beispiel schon ein Weg. Wir brauchen in den Schulen Fantasieanregung und die meiste Anregung kommt vermutlich von den Lehrern und weniger vom Gebäude, von der Umwelt. Für mich ist Umwelt natürlich immer eine soziale Umwelt und das heißt, man könnte Schule so gestalten, dass mehr zufällige Begegnungen möglich werden. Das ist ja auch Teil der Umwelt. Es ist nicht nur das Gebäude, sondern es sind auch Begegnungsmöglichkeiten. Wir sagen heute in der Universität ist der wichtigste Ort die Kaffeeküche. Warum? Weil in der Kaffeeküche nicht nur irgendwelche Gerüchte ausgetauscht werden, sondern natürlich auch, man steht zusammen mit Kolleginnen und Kollegen und spricht über die Probleme, die einen beschäftigen. Und vielleicht hat der eine oder die andere eine gute Idee und ich komme aus der Kaffeeküche zurück, inspiriert mit neuen Ideen und kann eine Lösung versuchen. Warum soll das in der Schule nicht auch möglich sein? Das heißt jetzt nicht Kaffeeküchen an allen Schulen, aber das heißt, wir müssen Begegnungsräume schaffen. Und zwar für Schüler und Schülerinnen. Nicht nur für die Lehrer und Lehrerinnen, sondern vor allem um die Schüler, um die geht es ja. Die müssen lernen, sich selbst ihre Umwelt auch auszusuchen. Man sagt ja, kreative Leute suchen sich ihre Partner auch sorgfältig aus. Und das kann man natürlich schon in der Schule anfangen zu lernen. Wie suche ich mir da Partner aus, mit denen ich meine Freizeit verbringen will, mit denen ich über die Schule arbeiten vielleicht auch rede. Das wäre für mich auch Umweltgestaltung. Nicht nur das Gebäude.
Aus schulischer Sicht gilt Kreativität ja auch als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts. Neben Kooperation, Kommunikation und kritischem Denken wird sie den 4 Ks zugerechnet Und in vielen didaktischen Konzepten liest man, dass eben diese Kompetenzen gefördert werden sollen. Auf der anderen Seite bezweifeln Kognitionspsychologen, Beispiel wäre Daniel Willingham, dass die Vermittlung von überfachlichen Kompetenzen überhaupt möglich ist und betonen die Domänenspezifität, insbesondere die Wichtigkeit des domänenspezifischen Vorwissens. Wie sehen Sie diesen Sachverhalt?
Kreativität hat tatsächlich immer etwas mit einer bestimmten Domäne zu tun, das ist schon richtig, aber wir wissen heute auch, dass es Transfer zwischen Domänen gibt. Und vielleicht müssen wir diesen Transfer stark machen. Für mich ist Kreativität tatsächlich so etwas wie eine Lebenshaltung, eine Einstellung zum Leben. Bin ich offen für das, was in meiner Umwelt passiert, oder will ich nur meine Sicherheit, meinen täglichen Trott, mein Hamsterrad, meine Routine? Und wage ich es wirklich, daraus mal auszubrechen und mal einen unkonventionellen Schritt zu probieren, auf die Gefahr hin, dass ich einen Fehler mache, ja, und dass ich dafür bestraft werde. Okay, ja, wir wissen, alle guten, kreativen Personen haben sich irgendwann mal unbeliebt gemacht und manche von denen haben noch nicht mal einen akademischen Abschluss. Das ist für Hochschullehrer vielleicht etwas beunruhigend zu hören, dass der akademische Abschluss kein Garant für große Erfindungen ist, sondern im Gegenteil. Es sind häufig diejenigen, die die Universität verzweifelt verlassen haben, weil sie sagen, das ist langweilig und bringt mich nicht weiter, ich mach's auf meine eigene Tour, und fahren damit Boot. Kreativität als Lebenshaltung, das wäre für mich sozusagen ein Schlusswort, dass ich denke, wir müssen uns selbst so aufstellen, dass wir offen mit der Welt umgehen und uns nicht ängstlich zurückziehen auf unsere Routinen, auf das Alltagshandeln. Wenn wir uns nur im Alltag bewegen, in den alltäglichen Routinen, kommt nicht viel Neues zustande, sondern dann machen wir immer das Gleiche, mehr vom Gleichen, vom Alten. Ja, das hat den Vorteil, wir sind vertraut damit, das macht uns keine Angst, aber wagen wir doch ein bisschen die Unsicherheit, wagen wir es ein bisschen mutiger in die Zukunft zu schauen. Natürlich birgt die Zukunft viele Risiken, das ist keine Frage, aber ich meine, vor 120 Jahren oder wann hat man auch gesagt, das ist das Ende der Pferdekutschen, wenn heute über das Ende der Automobilumgebung gesprochen wird. Das können sich Menschen nicht vorstellen. Wie soll ich eine Welt ohne Auto mir vorstellen? Wie komme ich an meinen Arbeitsplatz? Zugegeben, das sind schwierige Fragen. Zugegeben hat es auch damals bei der Kutschenfrage Leute gegeben, die gesagt haben, die Kutsche wird es immer geben und ich sitze auf das Pferd, hat der Kaiser damals gesagt. Ja, das waren natürlich, wir lachen heute drüber. Aber das waren einflussreiche Leute, die ängstlich waren vor den Entwicklungen der Zukunft. Und wir sollten nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Wir sollten ein bisschen mutiger in die Zukunft schauen. Und das meine ich mit Lebenshaltung. Wir sollten nicht ängstlich an unseren Routinen festkleben, die uns Sicherheit geben, natürlich. Sondern wir sollten ab und zu auch mal einen Schritt ins Ungewisse wagen und sehen, man stirbt nicht sofort. Ja, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger, es wird ein bisschen ungemütlicher. Wir müssen raus aus der Komfortzone. Das ist genau der Begriff, der das vielleicht am ehesten umschreibt. Und ich glaube, dann haben wir eine Chance, auch zu kreativen Lösungen zu kommen. Und von daher, das müssen wir auch in der Schule zulassen, das müssen wir in der Schule wagen. Dafür muss Schule, glaube ich, ein klein bisschen anders aufgestellt werden, als sie bisher aufgestellt ist. Und von daher ist es eher so eine Empfehlung, grundsätzlich nochmal die Strukturen zu überdenken und Fehler stärker zum Beispiel zuzulassen und zu sagen, das ist ein Element, was uns vielleicht sogar weiterbringt. Ja, der Fehler ist nicht ein Rückfall in schlechte Zeiten, sondern der Fehler birgt eine Chance. Und wenn wir in die Welt wissenschaftlicher Entdeckungen schauen, dann sind viele Dinge zufällig. Serendipity, die Einflüsse des Zufalls, will ich ja nochmal stark machen. Ganz viele Dinge in der Welt kreativer Lösungen sind durch Zufall entstanden. Viagra war ursprünglich für völlig andere Zwecke entwickelt worden, um dieses Beispiel mal hier anzuführen. Das war ein Zufallsbefund, dass man entdeckt hat, oh, das hat eine Nebenwirkung, die plötzlich den Haupteffekt ausmacht. Ja, das war gar nicht beabsichtigt. So passiert das in der Wirklichkeit. So geschieht die Welt manche Dinge passieren durch Zufall und es sind nicht die schlechtesten Erfindungen, die durch Zufall entstanden sind. Wir können die Liste lang machen. Serendipity heißt, es muss jemand dabei sein, der das erkennt, der das zu nutzen weiß und der nicht einfach nur abhakt, ach, da ist irgendein Fehler passiert und das war schlecht. Und wir müssen aus diesen Fehlern, aus den Fehlern in Anführungszeichen, etwas lernen. Und wir sehen, wenn wir eine entsprechende Fehlerkultur haben, können wir sogar mit den Fehlern was anfangen. Siehe Viagra, ja, das war ein Fehler, aber der war sehr lohnenswert, der hat sich gelohnt.
Ein wunderbarer Schlussgedanke mit einem unerwarteten Beispiel. Herr Professor Joachim Funke, ich bedanke mich ganz herzlich für das inspirierende Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie mich hier in Ihre Serie aufgenommen haben. Ich freue mich, wenn meine Ideen ein bisschen Wirkung hier entfalten. Danke, dass Sie dem ein Forum gegeben haben.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.